Aber wie immer sollte man dann auch den Text lesen, weil da ordne ich das schon ein bisschen ein und differenziere das ein wenig. Also ist Zverev nicht gut genug, um einen fitten Jannik Sinner in einem Hartplatz-Grand-Slam-Finale über Best of Five zu schlagen?
Ja.
Meiner Meinung nach ja. Aber das ist alles andere als ein vernichtendes Urteil, denn es trifft auch auf jeden anderen Spieler auf dieser Welt zu, mit Ausnahme von Alcaraz, wie gesagt, wenn der einen sehr guten Tag hat.
Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2025 ist in the books, wie man so schön sagt. Madison Keys und Jannik Sinner sind die beiden Namen, die am Ende ganz oben stehen. Es war ein sehr interessantes Halbfinal- bzw. Finalwochenende, über das wir hier heute bei CrossCourt natürlich sprechen wollen. Und einer scharrt da bestimmt schon mit den Hufen, der will raus, der will jetzt seine Takes bringen. Das ist Stefan Schnürle, der ist hier bei mir in der Leitung. Hallo Stefan.
Hallo Dennis, hallo an alle.
Ist das so, dass du jetzt so denkst, komm, da war doch jetzt ganz gut was drin, sowohl aus deutscher Sicht als auch auf das Damenfinale bezogen? Das ist interessant, oder?
Definitiv. Also klar, das Männerfinale, kommen wir gleich dazu, war jetzt nicht natürlich mit super vielen Wendungen, aber es gibt schon so ein paar Kleinigkeiten, die aufgefallen sind auf jeden Fall. Und das Damenfinale war echt richtig, richtig groß.
Ja, denke ich auch. Bevor wir wirklich eintauchen ins Herrenfinale, damit fangen wir gleich an, aus deutscher Sicht natürlich super spannend mit Alexander Zverev, vielleicht noch so ein paar allgemeine Erkenntnisse aus diesen vergangenen Tagen von dir. Willst du mal so ein bisschen, dir noch mal so ein, zwei Sachen rausgreifen, die dir so aufgefallen sind?
Ja, ein paar Kleinigkeiten fallen mir da schon auf. Also selbst ein Novak Djokovic wird älter, wie wir gesehen haben, und kann nicht mehr wie früher körperliche Probleme oder Verletzungen einfach ignorieren und das Turnier dann trotzdem gewinnen. Sollte ich vor allem auch nächstes Mal dran denken, bevor ich einen Tipp abgebe. Die zweite Erkenntnis ist natürlich, exakt das Gegenteil gilt für Jannik Sinner. Also gesundheitliche Bedenken hin oder her. Auf Hartplatz einfach immer auf Jannik Sinner setzen. Die Wette ist inzwischen wirklich fast so sicher wie Iga Świątek in Paris.
Sinner halt.
Genau. Und die dritte Erkenntnis, die Herren haben irgendwie keinen Bock auf 5 Sätze. Also das letzte 5-Satz-Match hat es in Runde 3 gegeben. Danach keines mehr. Mhm. Und eine letzte Erkenntnis noch, auch wenn man fast nicht mehr selbst daran glaubt, können Träume doch noch wahr werden, wie im Beispiel von Madison Keys, die, wenn man sich ihre Gegnerin mal anschaut, wirklich eine der beeindruckendsten Vorstellungen bei einem Grand Slam gezeigt hat, an die ich mich zumindest erinnern kann.
Voll. Es hat mich auch mega gefreut, weil als ich sie das erste Mal kommentiert habe, wusste ich ja auch noch nicht, wie weit dieser Weg, dieser Run wirklich noch gehen wird. Da sprechen wir dann heute natürlich auch noch drüber. Ganz besondere Geschichte von Madison Keys. Aber jetzt steigen wir ein beim Finale Sascha Zverev gegen Jannik Sinner. Bei mir ist es leider so, dass ich das nicht durchgängig habe sehen können. Ich habe den ersten Satz gesehen und musste dann leider los zum Tischtennis. Hat mich tatsächlich fast ein bisschen genervt, weil ich es eigentlich natürlich auch schauen wollte. Ich habe dann immer mal wieder zwischendurch reingucken können, auch so Endphase Satz 2. Tiebreak und so, da war ich dann schon mal wieder dabei, aber eben leider nicht die ganze Zeit. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Vielleicht deine Erwartungen erstmal zu diesem Match vorab, also bevor es wirklich losging, und dann so ein bisschen auf den ersten Satz bezogen oder allgemein, warum lief das aus deiner Sicht so früh in Richtung Jannik Sinner?
Ja, also das Matchup war insofern interessant, dass wenn ich das Match nicht sehen hätte können und du mir danach gesagt hättest, okay, das hat so viele Sätze gedauert, dann hätte ich dir, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen können, wer gewonnen hat. Mhm. Weil bei einem Dreisatzmatch war für mich klar, dass der Sieger Sinner heißen muss. Zverevs größte Chance bestand darin, dass es wirklich ein körperlich anstrengendes 5-Satz-Match wird. Dann hätte ich ihn vorne gesehen. Aber wenn wir dann mal ins Match reingehen, erster Satz, beide anfangs gut serviert, aber klar, zugleich der Anfangsnervosität war da, ein paar leichte Fehler, aber dann hat wirklich mit der zunehmender Spieldauer immer mehr Sinner die Kontrolle übernommen. Zverev hielt sich wirklich vor allem dank dem ersten Aufschlag. Er hat ja im ersten Satz über 81% der ersten Aufschläge gebracht, das muss man dazu sagen. Damit hielt er sich im Spiel, das ist ein herausragender Wert auch und sagt schon einiges über das Match aus, wenn Zverev, der so ein guter Aufschläger ist, so viele Erste bringt und am Ende trotzdem den Satz klar verliert. Weil Zverev liebt es ja normal, auch längere Ballwechsel zu spielen, glaubt daran, auch diese meistens zu gewinnen, was er ja oft tut. Doch gegen Sinner stand er da völlig auf verlorenen Posten. Also Sinner hat 10 der 13 Ballwechsel in dem Satz über 9 Schläge gewonnen, hat sich Zverev dann auch mal ans Netz geholt, wo er ihn passieren konnte. Und gegen Sinners Aufschlag konnte Zverev ja im ersten Satz gar nichts ausrichten. Also nur die Hälfte von Sinners ersten Aufschlägen bekam er überhaupt ins Feld zurück. Mhm. Und das mag am TV nicht immer so klar ausgesehen haben, aber ich bin sicher, dass da auch beide gespürt haben, dass Sinner da klar am Drücker ist und Zverev auch gemerkt hat, dass er diese langen Ballwechsel fast alle verliert. Und das wurde im zweiten Satz dann deutlich besser und das ist natürlich der eine Satz, auf den man schauen kann und sagen, okay, da war Zverev wirklich in Reichweite, auch wenn er am Ende trotzdem 5 Punkte weniger macht, das darf man nicht vergessen. Trotzdem, nachdem er da früh Breakbälle abwehrt und gut serviert, aggressives Spiel zeigt, da war er dann zumindest bei eigenem Aufschlag dann mal unantastbar den Rest des Satzes. Und das war der Satz, wo, ja, da hat er recht stabil gewirkt.
Ja, finde ich auch. Und ich habe ja gerade eingangs gesagt, so Richtung Ende des Satzes war ich dann auch wieder durchgehend damit dabei und habe mir das dann auch anschauen können, zum Glück. Ich habe auch so gedacht, okay, das geht jetzt hier auf den Tiebreak zu und wenn noch irgendwas gehen soll in diesem Spiel, dann muss er diesen Tiebreak gewinnen oder er muss es vielleicht auch vorher schon schaffen. Also ja. Ich werde dich jetzt gleich fragen, woran es da aus deiner Sicht gehapert hat oder was dazu geführt hat, dass das nicht geschafft hat. Aber ich möchte einen Ballwechsel, den ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, hier mit reingeben und zwar bei Aufschlag Sinner 5-6 aus seiner Sicht, aus der Sicht von Sinner. 30 beide.
Ja,
ganz, ist klar, dass ich den hier nenne. Wisst ihr zu Hause wahrscheinlich auch noch. Ging ja da viel hin und her. Zverev schon vorne am Netz, er wird dann nochmal überlobt, er läuft den dann aber, kommt dann aber wieder mit einem Angriffsschlag nach vorne, mit einer parallelen Vorhand die Linie runter. Aber ich finde, ich habe da wirklich gesessen und dachte, jetzt muss ganz aggressiv da vorne der Volley gespielt werden. Das sind, andere Spieler gehen wirklich dann dahin und spielen den dann weg. Und leider ist das nach wie vor aus meiner Sicht immer noch nicht die ganz große Stärke von Sascha Zverev, der viele andere sehr gute Qualitäten hat. Aber da wirklich, da spielt der Sinner nochmal dem Volley einmal hin und auch der danach, der ist nicht leicht, das ist mir klar. Aber er versucht ihn dann einigermaßen kurz cross abzulegen mit der Rückhand, dieser zweite Volley. Und dass Sinner dann da nochmal rankommt, ist dann ja auch irgendwie logisch. Und da habe ich so gedacht, das ist vielleicht dann so dieser Unterschied, dass er den vorne tatsächlich nicht wegspielen kann. Weil wenn er den gemacht hat, hat er plötzlich Satzball, wer weiß, was passiert.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich gehe kurz noch ein paar Minuten vorher zurück. Da hat er ja bei 4-5 schon mal 0-30 Sinner. Mhm. Da konnte Zverev aber nichts machen. Da hat der Sinner dann sensationell aufgeschlagen. Und dieser eine Moment bin ich bei dir, weil davor hatte Sinner einen Doppelfehler und einen schwachen Stopp gespielt. Das war der einzige Moment im ganzen Match, wo Sinner ein bisschen zu wackeln schien. Und genau, du hast den Ballwechsel beschrieben und ich bin bei dir. Also der zweite war schon ein wenig schwerer, ein sehr guter Wolle-Spieler, okay, macht den auch besser, aber den ersten muss er definitiv aggressiver spielen. Das war die Chance und ja, es wird wohl nie seine Stärke werden. Er hat sich schon verbessert, finde ich, aber klar ist auch, sein Bruder hätte den weggedrückt, dass der Punkt danach vorbei gewesen wäre, da brauchen wir nicht diskutieren. Und dann geht es eben in den Tiebreak, wo ich mir echt fast sicher war, dass Sinner den gewinnt, weil Sinner ist da eine Maschine und Zverev gewinnt sie immer gegen schwächere Gegner, aber seine Bilanz gegen Top-10-Spieler, die habe ich ja schon ein paar Mal aufgezeigt, die ist im Tiebreak nicht so gut. Und dafür lief der Tiebreak echt enger, als ich dachte, weil Zverev durchaus mutiger agierte. Also da kam dann mal ein leichter Fehler auch mit der Vorhand, aber dafür gibt es von mir keine Kritik, weil lieber versucht er es und verschlägt dann mal ein bisschen zu lang, als dass er denkt, er kann das mit Sinner 3 Meter hinter der Grundlinie gewinnen. Das geht nämlich nicht gut. Mhm. Und bis 4-4 hat er ja dann auch gut dagegen gehalten, bis dieser unglückliche Netzroller kam und ja, am Ende hat der den Tiebreak entschieden. Wir wissen nicht, wie der Satz ausgegangen wäre. Sinner hat danach 2 Mal gut serviert und der Tiebreak war durch. Mhm. Und ja, und Satz 3 war dann eigentlich wieder Einbahnstraße. Also ein Break für Sinner hat sich wie eine Frage der Zeit angefühlt. Für mich, Zverev hielt sich mit seinem Aufschlag noch halbwegs im Spiel, gewann auch mehr kurze Ballwechsel in dem Satz, aber die Ballwechsel ab 5 Schläge aufwärts, die gingen fast nur noch an Sinner. Also 20-8 und bei den ganz langen Ballwechseln hat er sogar 10 von 12 gewonnen. Also das ist schon sehr einseitig. Und es kamen dann auch zu viele Fehler von Zverev, also gerade von der Vorhand, die hatte Sinner dann einfach gebrochen. Nur kann man da Zverev einen großen Vorwurf machen, das habe ich ja auch im Kommentar so ein bisschen, den ich für Sport1.de geschrieben habe, schon hinterfragt, weil er hat die Vorhand über die Jahre schon verbessert, aber wie sein Volley, es wird nie sein Paradeschlag werden. Und ich finde fast, dass es für Zverev dann noch schwerer ist gegen Sinner als gegen Alcaraz. Da kann man sagen, okay, Alcaraz hat ja die beste Vorhand und so. Ja, aber die macht auch mal Fehler und die gibt Zverev immer die Power, immer die konstante Geschwindigkeit, die schnelle Geschwindigkeit. Und Sinner hat da wirklich variiert. Verschiedene Höhen, verschiedene Geschwindigkeiten. Und damit ist Zverevs Vorhand dann wirklich gebrochen. Und klar, beim allerletzten Spiel habe ich ihm noch eine kleine Chance gegeben. Da hätte ich mir gewünscht, dass er wirklich mutiger agiert und nicht nur darauf setzt, dass Sinner Nerven zeigt, was er okay, zweimal getan hatte, aber die Erfahrung der vergangenen Grand Slams hat halt auch gezeigt, Sinner fängt sich wieder und schenkt dir dieses Aufschlagspiel nicht, wenn du dann nicht selbst aktiv bist. Und das sind so Kleinigkeiten, die wird er sicher auch analysieren. Die muss man sich anschauen, aber ich fand Zverevs Leistung im Finale ehrlich gesagt besser als im Halbfinale oder Viertelfinale, was auch viel darüber aussagt, wie gut ich Sinner halte.
Ja, genau. Es ist ja wirklich auch die Frage, da kommen wir gleich auch noch zu, wie viel kann sich wirklich Sascha Zverev da tatsächlich dann auch vorwerfen? Ne? Das ist ja eine ganz, ganz zentrale Frage, finde ich. Aber wie wir das immer machen, wir bleiben doch erstmal beim Sieger. Und da schließt sich natürlich die Frage an, vor allen Dingen auf Hartplatz, aber auch vielleicht aufs ganze Jahr geblickt, wer soll den denn überhaupt schlagen? Ich meine, wir müssen immer noch mal wieder hervorkramen, wie viele Nebengeräusche es auch gegeben hat in der letzten Zeit. Die Dopinggeschichte, die ja immer noch nicht abgeschlossen ist, der Termin folgt. Die Krankheit hier, Lungenentzündung, war ja irgendwie auch im Raum. Ja, nein, ständiges Hin und Her, man wusste es nicht genau. Der linke Oberschenkel. Und er steckt das alles weg und hat, also ja, er hat hier und da auch seine Probleme gehabt. Und dann gewinnt er die Australian Open im Finale gegen Alexander Zverev in 3 Sätzen. Also das ist schon eine Ansage.
Ja, definitiv. Auf Hartplatz tue ich mich echt schwer, mir vorzustellen, wer ihn schlagen soll momentan, wenn er fit ist. Also ich glaube nicht, dass das dann Djokovic schafft. Und der einzige Name, der einem einfällt, ist sicher Carlos Alcaraz. Mhm. Der kann es von seinen Fähigkeiten, aber solange er diese Schwankungen nicht in den Griff kriegt, kann ich auf Hartplatz nicht auf einen Grand-Slam-Sieg von ihm tippen, wenn Sinner im Hauptfeld steht. Das geht nicht. In einem direkten Duell hätte Alcaraz sicher am ehesten die Möglichkeiten, das Match eben lange genug zu ziehen, damit diese körperliche Komponente eine größere Rolle spielt. Da hat Alcaraz sicher Vorteile und Sinner ein paar Schwächen noch. Aber man sieht ja, wie gut Sinner eigentlich ist. Der Rest schafft es ja nicht mal, ein Match lange genug zu kriegen, dass Sinner diese Probleme kriegt größer. Also bei den letzten 3 Hartplatz-Grand-Slams hat Sinner nicht ein Match spielen müssen, was 4 Stunden gegangen ist, weil es gar keiner schafft, ihm so lange standzuhalten. Und Zverev wurde ja auch zu Sinners Qualitäten auf Hartplatz gefragt und hat geantwortet, er ist mit Abstand der Beste. Im Moment befindet er sich in einem anderen Universum als alle anderen. Mhm. Und wenn einer 22 Sätze in Folge gegen Top-10-Spieler auf diesem Belag gewinnt und gefühlt seit mehr als einem Jahr kaum noch ein Match verliert, dann gibt es da wenig Gegenargumente, ehrlicherweise. Also er hat in dem Finale ja nicht mal einen Breakball abwehren müssen, was in diesem Jahrtausend sonst nur Federer 2-3 in Wimbledon und Nadal 2017 in Paris geschafft haben. Auf Hartplatz, okay. Auf Hartplatz gar keiner. Ich musste auch lachen, als ich auf Social Media gelesen habe, Herr Zverevs Return wäre einfach zu schlecht. Wirklich selten größeren Unsinn gelesen, weil hatte er seinen besten Return-Tag im Finale? Ja, eher nicht. Nur viel davon lag einfach an Sinner. Ich meine, sagen die gleichen dann auch, Novak Djokovic, der beste Returnspieler der Geschichte, muss an seinem Return arbeiten? Weil, wer es nicht weiß, Djokovic hat in den letzten 6 Sätzen gegen Sinner nicht einen Breakball sich erarbeiten können. Und das sagt viel darüber aus, wie Sinner da serviert. Und momentan ist er einfach der kompletteste Spieler auf der Tour. Und seine einzige Schwäche ist wirklich seine Ausdauer in langen Matches. Was sein Team aber weiß und woran man auch gut arbeiten kann.
Ich finde diese Querverweise von dir immer wirklich sehr, sehr gut. Frag mich manchmal, wo du das alles herholst. Also um das dann auch nochmal in Relation zu setzen. Wirklich super spannend, das alles so zu hören. Das war jetzt das zu Jannik Sinner. Aber dann kommen wir jetzt zu Sascha Zverev. Du hast eben auch schon deinen Kommentar erwähnt, den du geschrieben hast. Zverev stößt an sein Limit für sport1.de. Kann man sich gerne mal durchlesen. Kannst auch gerne sagen, also klingt dann so, ne? Zverev stößt an sein Limit, aber du wirst es oder du schreibst es im Kommentar und ordnest es ein und kannst es hier im Podcast natürlich jetzt auch wunderbar nochmal machen. Er sagt unter anderem ja bei der Siegerehrung den Satz, ich bin einfach nicht gut genug. Und das ist ja zum Beispiel auch von Boris Becker kritisiert worden, so ein bisschen, weil er danach auch den Blick so nach unten senkt. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie du das siehst, also ich finde, das eine ist ja, was er für Möglichkeiten generell hat, aber das andere ist ja wirklich, wer da auf der anderen Seite gestanden hat und wie der gespielt hat, hast du ja gerade schon gesagt. Hat das eine wirklich was mit dem anderen zu tun, wenn man darüber nachdenkt, kann er noch einen Grand Slam-Titel holen oder nicht? Weil das klingt vielleicht so zu allgemein, so ich bin nicht gut genug, um jemals vielleicht einen Grand Slam-Titel zu holen, weil das ist ja vielleicht nochmal eine andere Frage.
Ja, man muss das definitiv ein bisschen aufdröseln. Also ich bin sicher, dass seine Aussage natürlich auf einen Moment der Enttäuschung entstanden ist, weil er hat das bestimmt speziell im dritten Satz nach dem Break einfach gedacht, okay, ich bin einfach nicht gut genug. Das ist so, da hat man diese Negativität. Das ist ja ganz normal, wenn du gefühlt hast, du versuchst es und bist irgendwie chancenlos. Und wie du aber auch schon richtig gesagt hast, die Headline meines Kommentars geht in eine ähnliche Richtung. Aber wie immer sollte man dann auch den Text lesen, weil da ordne ich das schon ein bisschen ein und differenziere das ein wenig. Also ist Zverev nicht gut genug, um einen fitten Jannik Sinner in einem Hartplatz-Grand-Slam-Finale über Best of 5 zu schlagen? Meiner Meinung nach ja.
Ja.
Da, Aber das ist alles andere als ein vernichtendes Urteil, denn es trifft auch auf jeden anderen Spieler auf dieser Welt zu, mit Ausnahme von Alcaraz, wie gesagt, wenn der einen sehr guten Tag hat. Aber den muss er auch erstmal haben. Und das heißt nicht, dass Zverev deshalb kein Grand-Slam-Finale gewinnen kann. Er muss an seinem Limit spielen und dann müsste Sinner einen schwachen Tag haben. Wenn beide einen guten Tag haben, verliert Zverev das. Und das spürt ja auch Zverev, der hat ja danach auch gesagt, es gibt 5 verschiedene Schläge im Tennis. Und bis auf den Aufschlag ist er in allem besser. Return, Vorhand, Rückhand, Volley. Und so wie Sinner Thais serviert hat, kann man sogar über ein Unentschieden beim Aufschlag diskutieren, ehrlicherweise. Wobei ich bei der Rückhand eigentlich gerne Zverev ein Remis geben würde. Aber im Finale muss man schon sagen, dass da war die auch deutlich anfälliger als die von Sinner. Deswegen kann ich die Aussage schon nachvollziehen von ihm. Dieses Ich bin nicht gut genug hat natürlich einen wahnsinnig negativen Touch und spiegelt aber auch nicht wider, was ich und ich denke auch nicht, was er gemeint hat. Zverev ist immerhin gut genug, um aktuell die Nummer 2 der Welt zu sein. Und selbst wenn Alcaraz, klar, der hat einen höheren Peak, vorbeizieht, dann ist er immer noch vom Rest eigentlich klar die Nummer 3 der Welt. Djokovic ist ja nur noch bei Grand Slams auffindbar. Ansonsten zieht er sich ja einfach mehr zurück. Und das ist halt eine Gewichtsklasse, wo Zverev unterwegs ist, wo jemand schon gut genug ist, um mal einen Grand Slam zu gewinnen. Aber klar wird es nicht leichter und seine Grand Slam-Bilanz gegen Top-5-Spieler von 1-13, die ist natürlich schon ein wenig beängstigend.
Ja, und die Anschlussfrage, die sich natürlich aber aufdrängt, glaubst du denn wirklich, dass es noch klappt? Und wenn ja, was muss er dann tatsächlich dafür ändern? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, muss ich sagen, gerade über so diese 2 Grand Slam-Wochen, er präsentiert sich da ja, naja, wir haben es schon unterschiedlich erlebt. Wir haben ihn auch oft in ersten Runden oder frühen Runden erlebt, dass er sich vielleicht schwerer getan hat, als es vielleicht hätte sein müssen. Jetzt war das bei diesem Australian Open eigentlich ganz gut. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck manchmal, dass man sagen kann, einer ist immer besser über diese 2 Wochen gesehen. Wer das ist, das kann man vorher nicht so richtig sagen. Aber er läuft ja logischerweise ab Viertelfinale, Halbfinale, Finale dann auf die Top-Leute. Und die Frage bleibt ja, kann er das irgendwann, also kann das noch klappen? Und was muss er dafür ändern?
Ja, also fairerweise trifft es natürlich auf 127 Spieler immer zu, wo einer immer besser ist, mindestens. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich gebe dir da auch recht. Es gibt halt 2 Optionen, damit es klappt. Einmal auf Hartplatz nicht auf Sinner treffen, das wäre schon mal hilfreich, weil, wie gesagt, das ist halt in einem fitten Zustand von dem kaum möglich, den zu schlagen da. Also außer dass Kass verhängt im April doch eine längere Sperre. Ja. Und er fällt für die US Open aus. Dann guckt man sich vielleicht eher mal andere Belege an. Auf Rasen hat er sich deutlich verbessert. Dennoch bezweifle ich, dass er dort einen Alcaraz, Djokovic, vielleicht auch nicht mal Sinner, dort schon schlagen kann. Bei den French Open sieht das aber anders aus. Dort sehe ich wirklich die größte Chance für ihn. Klar, Alcaraz Peak ist höher, das haben wir auch im Finale gesehen, aber er kann bei Alcaraz immer eher auf Ausrutscher hoffen als bei Sinner auf Hartplatz. Und er ist jetzt auch erst 27 Jahre alt, Zverev. Wir haben bei den Damen gesehen, wie Madison Keys mit fast 30 Jahren gelungen ist, jetzt nochmal den ganz großen Titel zu holen. Und das war auch kein glücklicher Draw, sondern wirklich der perfekte Sturm, in dem sie 2 Wochen das beste Tennis ihres Lebens gespielt hat. Und so etwas ist für Zverev auch möglich. Ich meine, Andy Murray hat seine ersten 4 Grand Slam-Finals verloren. Also es ist viel zu früh, um jetzt aufzugeben. Er muss weiter an sich arbeiten, was er ja tut. Gerade auch in dieser aggressiven Spielweise, da hat er mir gegen Tommy Paul gar nicht gefallen, was er zum Glück aber selbst ganz genauso gesehen hat und muss weiter einfach sich in diese Position bringen, in Grand Slam Halbfinals, Finals zu stehen und dann wird ihm irgendwann sicher auch mal kein Alcaraz oder Sinner gegenüberstehen. Vielleicht ist es ja mal ein Mensik oder ein Fonseca, die dann in ihrem ersten Grand Slam Finale stehen, weil sie zuvor einen der Großen rausgenommen haben und die dann im Finale auch mal Nerven zeigen und dann könnte Zverev Stunde schlagen. Wird er noch ein Serien-Grand-Slam-Sieger? Das glaube ich nicht. Ob er jetzt nie einen Grand-Slam gewinnen wird, 50-50. Also ich sehe die Chancen jetzt nicht niedriger, weil er nicht gut genug für Sinner war. Weil Sinner auf Hartplatz, das ist wie Thanos mit dem Infinity-Handschuh, also unvermeidbar. Okay, den verstehen jetzt nur Marvel-Fans, aber ich meine damit, dass Sinner da einfach nicht aufzuhalten ist.
Ja, also ich finde, du hast das nochmal sehr gut eingeordnet. Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass vor Roland Garros der Druck da jetzt nicht zu groß wird, weil ich glaube, viele so in der öffentlichen Wahrnehmung haben jetzt vielleicht auch so gemerkt, okay, jetzt ist er auf Hartplatz schon echt dicht dran gewesen. Einer war einfach wirklich zu gut, der heißt Jannik Sinner. Aber wenn es dann jetzt auf den Sand geht und da war er schon sehr erfolgreich, dann ist doch jetzt der Moment gekommen und dann muss er es doch da jetzt schaffen. Und das so ein bisschen auszublenden, natürlich hat er da gute Karten, aber also weißt du, so, das läuft dann manchmal vielleicht so ein bisschen gegen die Erwartungshaltung. Ja. Und da muss er, glaube ich, vielleicht ein bisschen aufpassen. Bin ich auch sehr gespannt, wie es dann da weitergehen wird Ende Mai. Dann lass uns auf die Halbfinals auch noch schauen, wie wir das sonst auch immer gemacht haben. Die sind nicht ganz so dramatisch gewesen. Kannst gerne mal was zu deinem Eindruck von Ben Shelton sagen. Der hat ja in 3 Sätzen gegen Sinner verloren, hatte aber Chancen im ersten Durchgang und natürlich auch die Aufgabe von Novak Djokovic, die müssen wir auch noch kurz thematisieren.
Ja, ich fange mit Shelton an, weil das war recht erwartbar. Er hatte die Chance, den ersten Satz zu gewinnen, muss das eigentlich auch, hat teils sogar besser returniert als erwartet, aber Sinner war hier insgesamt schon noch überlegener als gegen Zverev und das liegt halt vor allem an einer Sache. Shelton hat ja mit den schnellsten Aufschlag überhaupt auf der Tour, ist noch dazu Linkshänder, also das macht den Aufschlag eigentlich noch ein wenig gefährlicher. Aber keiner neutralisiert den Aufschlag von Shelton so gut wie Sinner. Das ist wirklich Wahnsinn. Also Shelton hat mit seinem guten ersten Aufschlag gerade mal 57% der Punkte in dem Match gewonnen. Das ist ein absurd niedriger Wert
ja,
für ihn.
Ja, stimmt. Ja.
Also in jedem anderen Match war die Quote bei Shelton bei über 70% der gewonnenen Punkte über den ersten. Im Achtelfinale gegen Monfils über 80, in einem weiteren Match auch über 80. Also das ist wirklich krass und es gibt ein einziges Mal, wo Shelton schon mal so eine niedrige Quote hatte. Das war wenig überraschend, auch im Duell mit Sinner. Mhm. Also das zeigt halt, dass Shelton natürlich seinen Aufschlag noch effektiver kriegen muss, um die ganz großen Titel zu gewinnen. Gleichzeitig aber auch, was für ein sensationell guter Return-Spieler Sinner ist. Und zum Djokovic-Match gegen Zverev. Ich wusste, als ich es mir ansah, schon, dass Djokovic aufgegeben hatte. Deswegen habe ich es ein bisschen anders gesehen oder mit dem Wissen eben. Und habe auch ein bisschen mehr auf Djokovic geachtet. Klar, teils ist er gerannt wie ein Derwisch, aber in einigen Ballwechseln war dann doch zu sehen, auch bei der Spielweise ein wenig und speziell auch beim ersten Aufschlag, wo er nicht mehr richtig hochkam mit dem Bein, dass da was nicht stimmt. Also er hat den ersten Satz ja fast komplett ohne ersten Aufschlag gespielt. Insofern hat es nicht nur Matthias Stach und Boris Becker, glaube ich, wahnsinnig gemacht, was Zverev dafür Chancen wieder liegen ließ. Also deswegen sage ich auch, ich fand Zveres Halbfinale eigentlich schlechter als das Finale, weil er mir hier wirklich oft zu passiv war und ich gebe ihm den Bonus, dass er vielleicht Ballwechsel bewusst in die Länge gezogen hat, um es für Djokovic anstrengend zu machen und dem seinem Oberschenkel, weil mit der Spielweise hätte er gegen den fitten Djokovic garantiert verloren. Und man fragt sich schon, was passiert wäre auch, weiß nicht, wie es dir geht, wenn Djokovic den Satz, der ja wirklich auf Messerschneide war, gewonnen hätte, weil am Ende ist es ja wirklich nur ein leichter Wollefehler, der den entschieden hat. Also da die Frage habe ich mir schon gestellt.
Ja, die haben sich auch einige gestellt. Da ist er auf der Pressekonferenz auch gefragt worden und er hat es ja sogar ganz, ganz offen rausgehauen. Er hat gesagt, er hätte es vielleicht schon noch mal etwas länger probiert, wenn er den Satz gewonnen hätte. Dementsprechend finde ich es eigentlich schon irgendwie, hat es einen kleinen Beigeschmack so, okay, jetzt habe ich den verloren, dann gebe ich jetzt auf. Aber eigentlich wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gegangen. So, naja, gut, ist jetzt so gelaufen. Weil wir aber gerade bei Djokovic sind, dann lass uns auf seine Zukunft nochmal blicken. Man hört ja immer wieder, dass er seinen Terminkalender ganz genau auswählen wird, nur noch bei den großen Events. Du hast es eben auch schon fallen lassen. Ich finde die Frage natürlich interessant, können wir ihm jetzt wirklich noch also ganz großes zutrauen und braucht der Andy Murray eigentlich oder geht es da jetzt vielleicht nach diesem, ja, das war ja einfach eine totale Sensation jetzt hier zu Jahresbeginn, geht es da vielleicht auch dem Ende entgegen? Finde ich eine interessante Frage, ob er Andy Murray an seiner Seite tatsächlich braucht.
Ja, genau, also auf die Murray-Frage finde ich auch spannend, gehe ich ein bisschen später drauf ein. Erstmal finde ich es halt, wie anfangs schon angemerkt, man muss seine Wehwehchen, die dann auch in Verletzungen ausarten, weil er es ja wie Nadal gerne erst schlimmer macht, bevor er mal stoppt, jetzt ernster nehmen als früher. Nicht, weil er früher nichts hatte, sondern weil er es jetzt einfach nicht mehr so schnell regenerieren kann. Also man sieht das ja auch, hat das in Paris gesehen. Auch da hat er sich ja nochmal weitergekämpft und musste dann rausziehen. Klar war Verletzung noch schlimmer, aber früher hat er ja oft auch mit Rissen noch irgendwie sich auf wundersame Weise erholt und dann 2 Matches später ausgesehen, als wäre alles gut und hätte ihm nie was gefehlt und das geht jetzt nicht mehr. Und mein kleiner Trost, auch wenn er es vielleicht anders sieht, er hätte den fitten Sinner meiner Meinung nach sowieso nicht schlagen können hier. Trotzdem würde ich ihn auf keinen Fall abschreiben. Er hat selbst gesagt, wie sauber er den Ball im Schläger hatte gegen Alcaraz und das wäre eines seiner besten Matches gewesen seit langem. Und ich widerspreche da überhaupt nicht. Es erinnert nur ein wenig an Nadal, der ja Ähnliches auch in Wimbledon 2022 gesagt hat, als er Fritz trotz seiner Verletzung besiegen konnte. Auch der hatte den Ball da wirklich satt im Schläger wie selten. Ich bin nur nicht sicher, wie viel das über zukünftige Erfolgschancen aussagt, weil dass diese Giganten nicht von einem Tag auf den anderen das Tennisspiel verlieren, ist fast klar. Aber die körperlichen Anzeichen, also es fällt schon auf, dass es jetzt auch bei Djokovic so ein paar dafür gibt, dass er vielleicht doch nicht noch viele, viele Jahre spielen kann, wie er ja Ende des Jahres noch ankündigte. Also auf der PK hat er sogar offen gelassen, ob er nächstes Jahr in Melbourne dabei sein wird, auch wenn ich glaube, dass das ein wenig Rache für die völlig überflüssigen Buhrufe des Publikums nach der Aufgabe waren. Ja, und genau wie bei Federer Nadal, ich werde keiner dieser Legenden sagen, wann er besser aufhören soll. Mein Gefühl ist nur, dass Djokovic realistisch gesehen noch 0 bis 3 Grand-Slam-Titel gewinnen kann. Und daher weiß ich nicht, ob es smart wäre, wenn er wie bei Olympia nochmal alles in einen Grand Slam reinlegt und wenn er einen dann tatsächlich holt, wirklich den Mic Drop macht und auf Wiedersehen sagt, weil 25 ist eine schöne Zahl, hat keiner je geschafft und er kann dann halt auch sagen, hey, ich habe es geschafft, auf dem Höhepunkt aufzuhören. Und ob das jetzt mit oder ohne Andy Murray passiert, das müssen wir mal sehen. Die Anfangseuphorie nach dem Aus wirkte schon ein wenig von beiden Seiten weg. Es kann aber natürlich auch an der Enttäuschung liegen, der Verletzung und so weiter. Ist jetzt wirklich die Frage, wie viel kann Murray auf Sand denn helfen? Das war ja auch nicht sein Spezialgebiet. Aber natürlich, in Wimbledon wäre er schon der ideale Mann, weil da nicht, dass Djokovic Hilfe braucht, aber das Matchup mit Alcaraz hat ihm zuletzt Probleme gemacht. Also da könnte, glaube ich, ein Andy Murray nicht schaden. Also schauen wir mal, was da passiert.
Ja, ich glaube, das Ganze drumherum, Matchvorbereitung und so, das sind ja so die Dinge, die wir nicht mitbekommen. Da bin ich auch mal gespannt, was er wirklich für einen Einfluss hat, Andy Murray, mit all seiner Spielintelligenz und so weiter. Auf dem Court selbst, gerade so in diese emotionalen Bereiche, da weiß ich nicht. Nach dem Viertelfinalsieg von Djokovic war das doch so, dass er da auch nochmal so schreiend auf die Box zugegangen ist und in Richtung Andy Murray. Und der konnte das gar nicht so richtig erwidern, was ich auch total verstehen kann, weil so irgendwie, er hat das eigentlich jahrelang für sich selbst gemacht und jetzt schreit ihn da einer seiner Konkurrenten an. Und dass er da jetzt nicht völlig aus der Haut geht, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also das müssen wir abwarten, wie es damit weitergeht. Und damit machen wir einen Strich unter das Herrentennis bei diesen Australian Open und wechseln zu den Frauen. Und müssen wirklich sagen, haben wir ja eingangs auch schon geteased, was für ein Finale. Wir haben ja beide nicht so richtig in der letzten Folge an Madison Keys geglaubt. Ich habe da meinen Halbfinaltipp ja noch geändert, aber ich bin ja im Finale auch auf Sabalenka gegangen. Da müssen wir jetzt mal eintauchen. Das Match für Madison Keys fing richtig gut an. Die holt sich den ersten Satz mit 6-3. Steigt da mal ein.
Ja, gerne. Also ich will kurz aber vorwegnehmen noch, was Keys Leistung ja noch bemerkenswerter macht, ist ja, dass du sie mal nicht kommentiert hast und sie hat trotzdem so brillant gespielt.
Ja.
Und zu unseren Tipps kurz, also ich hätte im Finale sowieso nicht auf Keys getippt, um das klarzustellen. Nur so oft, wie ich früher auf Keys getippt habe, also bevor es den Podcast auch gab und sie danach ein Match verloren hat, wäre es fast schon gemein gewesen, wenn ich auf sie gesetzt hätte, weil da hätte sie sowieso verloren. Also das war wirklich immer so, deswegen. Aber zum Match, bevor es losging, ist bei mir, vielleicht auch bei vielen, schon nochmal Keys einziges Grand-Slam-Finale bisher vor 7,5 Jahren bei den US Open im Kopf geschwört. Das hat wohl einige Zuschauer traumatisiert zurückgelassen. Also Keys hatte damals wirklich saustark gespielt, im Halbfinale nur 3 Spiele abgegeben. Und als dann das Finale begann, ist sie wirklich erstarrt wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Also 3 Spiele hat sie in dem ganzen Finale gewonnen. Und das lag jetzt nicht daran, weil sie qualitativ so unterlegen war, sondern sie war nervlich überhaupt nicht bereit. Und so war mein einziger Gedanke, dem Finale zuliebe, wirklich, weil das hat keinen Spaß gemacht, lass sie halbwegs gut starten, damit da keine Flashbacks hochkommen und das keine Einbahnstraße wird. Das kann ja gegen Sabalenka schnell passieren. Es wirkten anfangs beide ein wenig nervös, aber als Sabalenka Keys dann das erste Break auch ein wenig mit Doppelfehlern schenkte, dann begann wirklich die große Keys-Show. Die hat einen wirklich nur staunen lassen. Also was Keys da zwischen 2-1 und dem Satzball bei 5-1 gespielt hat, das war mit das Beste, was ich seit längerem im Damen-Tennis gesehen habe. Also es kam quasi jeder erste Aufschlag. Sie hat Sabalenka nach Belieben dominiert, ein Winner links, ein Winner rechts. Und die wusste ja gar nicht, was mit ihr geschah. Normalerweise macht sie das mit den Gegnerinnen. Klar, am Ende hat sich Sabalenka nochmal aufgebäumt, ein Break noch geschafft. Und man weiß, dass das bei Keys dann mal ganz schnell komplett in die andere Richtung kippen kann.
Genau.
Du hast es ja bei dem Zweitrunden-Match war es, gell? Gegen Ruse.
Genau.
Da hast du es ja sogar ein bisschen gesehen, wo sie von 4-0 danach dann plötzlich 15 Minuten keinen Ball mehr traf. Und da musste man die Sorge haben. Aber da hat Keys sofort die Tür zugeschlagen und zum Satzgewinn gebreakt. Das war sehr stark. Hatte fast die dreifache Anzahl von Winnern in Misssatz. Also das ist aber Lenker auch sicher lange nicht mehr passiert. Und die kann sich überhaupt nur 2 Vorwürfe machen in dem Satz, finde ich. Es kamen zu wenig erste Aufschläge. Das ist gegen eine Keys ein Problem, weil sie dann sofort auf den Hinterbeinen ist. Und zweitens, sie war vielleicht zu stur oder zu stolz, sich diesen Power-Duell mit Keys ein wenig aus dem Weg zu gehen, weil darauf hat sie sich eingelassen. Und normalerweise gewinnt sie die ja immer gegen jede andere. Nur der Keys Vorhand ist keine gewachsen in Sachen Power. Also die ist nicht umsonst schneller als der Top-10-Schnitt bei den Herren. Und ja, die spielen mit mehr Spin, aber das macht Keys Vorhand nicht weniger beeindruckend.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen, er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, hat man dann ja später auch beim Matchball gesehen, wie der eingeschlagen hat. Da sind wir noch nicht ganz. Wir machen das natürlich chronologisch weiter. Ich möchte aber noch an eine Sache anschließen, weil du gerade gesagt hast, man kennt das von ihr, dass sie dann auch mal so wegbricht. Und da hat sie auch was Interessantes auf der Presse oder auf einer von vielen Pressekonferenzen gesagt. Fand ich nämlich spannend, habe ich in meiner Vorbereitung recherchiert. Sie hat gesagt, dass sie früher ganz häufig entweder super gut gespielt hat oder eben super schlecht. Sie hat immer so diese extremen Höhen gehabt und dann aber auch die Tiefen. Und was sie jetzt scheinbar im Laufe des Turniers besser hinbekommt, und sie musste ja wirklich einige Male über 3 Sätze, diese negativeren Phasen dann ganz gut wegzustecken und sich davon dann wieder zu erholen. Und genau in diese Richtung ging das jetzt ja auch im Finale gegen Sabalenka. Okay, dass die sich dann nochmal mit ihrer Qualität zurückmelden kann, ist jetzt auch keine große Überraschung. Aber es ist ja genau das passiert. Ein sehr guter erster Satz von Keys und dann kommt die Gegnerin doch nochmal besser rein. Denn in diesem zweiten Satz hat dann ja doch viel mehr für Arina Sabalenka gesprochen. Mach da mal weiter.
Ja, das hatte vor allem 2 Gründe für mich. Erstens, die Ausschlagsquote von Keys ist signifikant gesunken. Also im ersten knapp 90% und jetzt waren es nicht mal mehr 60%. Das macht bei diesen Duellen einen riesigen Unterschied. Das sieht man auch später gut im dritten Satz. Aber hier muss Keys halt über den zweiten Ausschlag und da gerät sie sofort unter Druck und kann eben nicht selbst diktieren. Und dass Keys in dem Satz so oft ohne den ersten auskommen musste, das verändert das Spiel halt auch entscheidend. Weil das ist die Grundlage für diese zweite wichtige Sache, die sich geändert hat, die auch Sabalenka vorgenommen hat, die Änderung. Das ist, sie hat aufgehört, endlich einen Hitting-Contest mit Keys zu veranstalten und stattdessen ihre größere Variabilität eingebracht, häufiger den Slice eingesetzt, um Keys nicht immer das gleiche Tempo zu geben, was die sozusagen kontert, sondern da ein bisschen mehr, Keys ein bisschen mehr zu fordern, Aufgaben stellen, auch die Stops immer wieder eingestreut, was sie ja auch ganz gut gespielt hat. Mhm. Keys ist zu Fuß nicht die schnellste, das wissen wir. Und Keys fühlt sich auch nicht am Netz wohl, selbst wenn sie diesen Stopp erläuft und danach volieren muss. Das ist auch für sie ein Problem. Klar, bei Keys kamen auch ein paar leichte Fehler dann dazu, gerade auch beim Return. Aber ich würde nicht sagen, dass die hier nervlich zusammengefallen ist. Es war wirklich der erste Ausschlag, der ihr weg abging und das war ein Problem, das Sabalenka gut ausgenutzt hat und indem sie aufgehört hat, da einen Power-Contest mit Keys zu veranstalten. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich wirkt es nach Satz 2 schon so, als ob Sabalenka jetzt alle Trümpfe auf ihrer Seite und auch das Mittel gefunden hat, um Keys doch zu knacken.
Total. Und sie wollte ja auch unbedingt diesen Titel dann zum dritten Mal holen. Und wir sprechen immer viel über Momentum beim Tennis und das war ganz klar auf ihrer Seite. Und weil du das gerade auch mit den Stops erwähnt hast, das habe ich hier ja auch schon öfter kritisiert oder ist mir immer mal wieder aufgefallen bei Sabalenka. Ich habe immer so gesagt, wo ist der Plan B, wenn es mal nicht so läuft? Und das muss man dann auch als Weiterentwicklung sehen, weil sie hat wirklich einige Stops da rausgeholt, wo ich auch so dachte, okay, die hat also auch echt einen richtig guten Touch. Und das war dann schon schön zu sehen, dass sie da auch andere Lösungen gefunden hat, nimmt eigentlich das Momentum mit rüber in den dritten Satz. Und ich gebe dir völlig recht, sie ist da eigentlich gefühlt mehr am Drücker gewesen. Was gab den Ausschlag dann im dritten Satz für dich?
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich von einem Entscheidungssatz einer Spielerin so erstaunt und beeindruckt war, wie von dem von Keys. Also das hat mich wirklich, also kommt mir jetzt bitte auch nicht mit Big Three oder Serena Williams, Steffi Graf. Die haben natürlich Unglaubliches geschafft, aber wir wussten ja bei ihnen, dass die das in sich haben und auf dem Platz wundervoll bringen können. Bei Keys, da habe ich das auf keinen Fall erwartet, weil da dachte ich ehrlicherweise, dass sie das nicht kann. Mhm. Nicht, weil sie nicht die Fähigkeiten besitzt, sondern einfach nicht die Nervenstärke bisher bewiesen hatte. Und was Keys dann in dem Satz zeigte, wo wirklich Hartplatz-Dominatorin Sabalenka gefühlt oft am Drücker war, lange überragendes Tennis gezeigt hat, macht mich fast sprachlos. Also Keys ist ja wirklich bei Ausschlag öfter unter Druck geraten, hatte bei 1-1 schon 0-30, bei 2-2 lag sie hinten, bei 5-5 hatte sie 15-30. Und so wie Sabalenka in dieser Phase serviert hat in dem Satz, da wusste Keys eigentlich genau, wenn ich jetzt das Break kassiere, dann ist das Match gelaufen. Und wie Keith sich aus diesen Situationen befreite, war wirklich einzigartig. Also klar, der irre Rückhandvolley bei 2-2, da war auch ein wenig Glück dabei. Aber wenn man sich anschaut, wie sie in dem Spiel bei 5-5 agiert, unglaublich. Also als ihr Sabalenka dabei 30 beide den Return vor die Füße knallt und Keith in die Knie muss und einen Winner ins andere Eck schlägt, in dieser größten Tricksituation überhaupt, das war unglaublich. Und Keith hat sich wirklich mit allem gewehrt, was sie hatte und klar, viel ihrem ersten Aufschlag verdankt, mit dem sie im dritten Satz wirklich fast unantastbar war. Da hat Sabalenka kaum einen Punkt gemacht. Und das war schon auch ein Schlüssel für sie, zumindest bei den eigenen Aufschlagspielen.
Aber das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte von so einem Turnier. Ne? Ich habe es ja auch gerade nochmal offen. Achtelfinale, Runde der letzten 16, also 6-3 im dritten Satz gegen Rybakina. Dann Viertelfinale 6-4 im dritten gegen Svitolina. Und dann im Halbfinale 7-6 gegen Iga Świątek. Und da hat sie ja auch einen Matchball abgewehrt. Ich glaube, wenn du so viele knifflige Situationen überlebt hast, dann hat sie jetzt wahrscheinlich am Ende für sich auch gedacht, okay, ich muss es hier einfach weiter probieren, ich muss dranbleiben, ansonsten werde ich das verlieren. Aber sie hatte ja immer noch ein Problem vor sich, weil sie musste ja dann... Das eine ist, den Aufschlag irgendwie zu halten, aber wenn sie wirklich eine Chance haben will, muss sie ja eigentlich auch mal in Richtung Break gehen, weil wenn es in den Match-Tiebreak läuft, mit dem Killerinstinkt von Sabalenka, wer weiß, wie der dann verlaufen wäre.
Ja, aber lange Zeit hat es ja wirklich so ausgesehen, als ob Keith nicht mal in die Nähe von der Break-Chance kommt. Es gab eine einzige Sache, die Keith helfen konnte. Der Scoreboard-Druck, der wuchs natürlich auf Sabalenka mit jedem Spiel, wo sie immer nachziehen musste. Und es kam dann irgendwann an den Punkt, wo es halt Do or Die hieß. Und in diesen Momenten hatte Keith aber in ihrer Karriere so oft zurückgezogen, nicht mehr das Risiko gesucht, sondern plötzlich gedacht, ich halte jetzt mal den Ball im Spiel, was halt wahrlich nicht ihre Stärke ist. Und Keith hatte ja mit Sabalenka auch noch eine Vorgeschichte. US Open Halbfinale 2023, da hatte Keith Sabalenka lange vorgeführt, den ersten Satz mit 6-0 gewonnen, im zweiten zum Matchgewinn serviert und am Ende sowohl den zweiten als auch den dritten im Tiebreak verloren. Und danach wieder mal auf der Pressekonferenz kamen die Tränen, weil das war wirklich so eine bittere Niederlage. Und wirklich alle, die, glaube ich, diese Tränen im Kopf hatten, dachten auch ohne jegliche Missgunst Sabalenka gegenüber, weil die wird noch viele Titel holen. Aber bitte, Keith, trau dich jetzt. Also auch wenn der Ball auf die Tribüne fliegt und Sabalenka gewinnt, ist ein würdiger Champion. Nur bitte bereue nicht wieder, es nicht riskiert zu haben. Und zum Glück für Keith gibt es ja auch diese Neuerung bei den Australian Open, dass der Coach auf dem Court sitzt, was auch ihre gute Freundin Laura Robson, die ja Ex-Spielerin ist und für Eurosport als Expertin arbeitet, die saß ja da auch und hat gehört, wie ihr Trainer und Mann Björn Frantangelo ihr gesagt hat, hey, go for it, kein Slice mehr, riskier's einfach. Das hat Keith dann auch getan und ich habe wirklich auch mit Freude diese Entschlossenheit in den Augen gesehen, wo sonst in der Phase wirklich bei ihr oft nur Angst zu sehen war. Und vielleicht habt ihr es auch noch vor Augen, wie dann die Inside-Out-Vorhand von Keith in Sabalenkas Hälfte einschlägt und dann ihr erlösender Jubelschrei dann den Lärm der Zuschauer wich. Das war wirklich Gänsehaut. Fast alle schienen sich mit diesem ewigen Talent zu freuen, dem man bereits mit 11 Jahren ja gesagt hat, hey, du wirst mal Grand Slams gewinnen, du wirst Serenas Nachfolgerin und die an diesem Druck wirklich zu zerbrechen schien. Und gerade als sie auch mit Hilfe ihres Umfelds und einer Therapeutin auch damit Frieden geschlossen hat, damit, dass ihr großer Traum wahrscheinlich nie in Erfüllung gehen wird, dann klappt es aus dem Nichts plötzlich doch. Und das ist wirklich, wenn man sich die Gegnerin anschaut, die sie da aus dem Weg geräumt hat, Collins, Svitolina, aber vor allem Rybakina, Świątek und Sabalenka. Das war einer der schwersten Wege, die überhaupt vorstellbar war. Also wie gesagt, hätte man da einen Hollywood-Film mir das irgendwie so abgespielt, hätte ich vermutlich gesagt, come on, ein wenig mehr Realismus wäre nett. Aber manchmal schreibt die Realität eben doch die schönsten Märchen.
Ja, sehr schön gesagt. Ich habe hier eigentlich noch die Frage stehen, wie sehr dich Madison Keys beeindruckt hat. Jetzt hast du da natürlich schon sehr, sehr viel zu gesagt. Aber insgesamt, ich kann es auch nur noch mal rund machen. Was für eine Story insgesamt von ihr. Ich meine, die stand hier vor 10 Jahren das erste Mal im Halbfinale, 2015 gegen Serena Williams. 2017 dieses Finale, hast du erwähnt, gegen Sloane Stephens bei den US Open. 2022 wieder Halbfinale gegen Ash Barty. Und ich finde ja so interessant, ich glaube, ich habe das letzte Woche auch schon kurz gesagt, dieses frühe Saisonende in der Saison zuvor, bewusst im Oktober schon den Cut gemacht, sich auf sich fokussiert. Dann gab es ja tatsächlich auch noch die Hochzeit. Also sie hat ja ihren Coach mittlerweile geheiratet vor ein paar Wochen. Ist also auch gar nicht so lange her. Dann hat sie ihr Material was verändert, Schlägerseite und so. Auch sicherlich hat das was mit ihrer Schultergeschichte zu tun. Also sie hat ja im letzten Jahr gar nicht teilnehmen können in den Australian Open. Das zählt ja irgendwie alles so mit rein. Und dann kommt die hier in dieses Jahr und gewinnt das Vorbereitungsturnier und gewinnt dann tatsächlich, also ich glaube, sie hat in diesem Jahr erst ein Spiel verloren. Ne? Ja, 14-1 ist die Bilanz von Madison Keys in 2025. Was für eine Geschichte, ne?
Ja, unglaublich. Und ich habe ja erwähnt, sie galt früher als riesiges Talent. Ich glaube, eines ihrer ersten Matches, was ich gesehen habe, war das Finale in Eastbourne 2014 gegen Angie Kerber. Das war ihr erster Titel und da ist schon aufgefallen, dass sie ja mit über 200 km/h aufschlagen konnte und viel Power hatte. Mehr habe ich mir da aber noch nicht gedacht. Und dann kam die Australian Open 2015, wo Keys sich bis ins Halbfinale spielte, dort auf Serena Williams traf, die in einer der dominantesten Phasen ihrer Karriere war, wirklich alle wegschoss, die ihr vor die Flinte kam. Und ich werde nie dieses Match und besonders diesen ersten Satz vergessen, weil da ist was geschehen, was ich noch nie zuvor gesehen hatte. Serena Williams wurde einfach überpowered. Mhm. Ich habe die noch nie so viel rennen und verteidigen gesehen wie in dem ersten Satz. Keys hat mehr Winner geschlagen, mehr Asse. Ja, Serena hat trotzdem den Satz im Tiebreak 7-5 gewonnen, weil Keys teilweise die Kontrolle über ihre Power noch ein wenig fehlte. Und am Oberschenkel war sie auch noch verletzt, was die Bewegung limitierte. Aber wie sie teils aus dem Stand Serena durch die Gegend gejagt hat, links und rechts gescheucht hat, das war einzigartig. Und danach war ich auch sicher, hey, die gewinnt noch viele Grand Slams. Und dann habe ich öfter wirklich bei Matches von ihr reingeguckt, weil ich den Durchbruch halt nicht verpassen wollte. Doch es blieben die gleichen Fehler. Die Kontrolle fehlte, die Ungeduld blieb, falsche Entscheidungen, wann sie attackieren muss, die Zögerlichkeit bei Big Points, Return-Fehler bei Breakbällen. Und dann habe ich über die Jahre immer weniger reingeguckt, aber immer wieder mal aus Neugier so. Hey, hat sich was geändert? Ab und an habe ich dann ein Match erwischt, wo ich dachte, na endlich. Aber beim nächsten Match habe ich dann schon wieder nach 30 Minuten ausgemacht, weil es wieder die gleichen Fehler waren, wie immer zu sehen bei ihr. Und klar, es gab immer wieder Runs bei Grand Slams, weil ihr Talent einfach zu groß war. Doch am Ende ist sie dann oft an den Nerven gescheitert, wie gegen Sabalenka eben bei den US Open. Oder Pech in Wimbledon hatten wir letztes Jahr, als sie die spätere Finalistin Paolini ja quasi schon besiegt hatte sich dann verletzt und nicht mehr laufen kann. Also auch das, danach hat man wieder Keys weinend vom Court gesehen. Und ich habe mir echt gedacht, hey, also richtige Keys-Fans, das müssen die treuesten Menschen der Welt sein, weil das ist wirklich Heartbreak after Heartbreak. Und ja, du hast erwähnt die Hochzeit, mit dem sie ja 7 Jahre schon zusammen war und der dann auch ihr Trainer geworden ist in der Zwischenzeit. Und auch den Schlägerwechsel, genau, das war ja nicht nur ein bisschen Racket und Seite, sie ist ja wirklich die Marke von Wilson auf Yonex gewechselt. Also ich weiß nicht, was die vorhaben, aber wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich aus diesem Erfolg werbetechnisch alles rausquetschen, weil Keys hat es 10 Jahre nie geschafft und jetzt wechselt sie die Schlägermarke und gewinnt direkt ihren ersten Grand Slam. Also was für eine Geschichte. Und letzter Gedanke noch, also Keys ist nicht ohne Grund wohl mit die beliebteste Spielerin auf der Tour. Ich kenne sie natürlich nicht persönlich, macht mein Job auch nicht möglich, dass ich ständig auf der Tour mitreisen kann, aber ab und an dann eben doch. Und ich habe sie auch schon auf PKs erlebt und sie ist wirklich die Nettigkeit in Person. Also von ihr gibt es so gut wie nie bissige Antworten, wenn einer mal ein bisschen oder eine nervös wirkt, dann bei einer Frage stolpert. Sie verdreht dann nicht die Augen wie manch andere, sondern lächelt freundlich, um denjenigen zu beruhigen. Sie hat seit Jahren auch diese Stiftung Kindness Wins, heißt die. Und auf dem Court hat man ja oft das Gefühl, dass Freundlichkeit nicht unbedingt einem Grand Slam-Siege beschert. Umso schöner ist es, wenn es dann doch mal passiert.
Absolut. 2020 von ihr ins Leben gerufen. Sie möchte etwas weitergeben, hat sie da gesagt, weil du gerade Kindness Wins angesprochen hast. Möchte Kindern das Tennisspielen zugänglich machen. Sie meinte dann auch wortwörtlich, je mehr Kinder Tennis spielen, desto besser. Und ja, hast du alles nochmal wunderbar gerade eingerahmt. Natürlich bleibt so ein bisschen die Frage, kannst du noch mal kurz darauf eingehen, Eintagsfliege oder nur der Anfang? Weil ich hatte dieses schwankende Spiel in der Vergangenheit bei ihr auch schon so rausgestellt, weil sie es eben auch selbst gesagt hat. Was glaubst du, in welche Richtung das gehen kann?
Mei, es ist natürlich möglich, dass jetzt ein Knoten geplatzt ist. Sie geht vielleicht locker in große Momente auch rein und dann hat die Konkurrenz ein großes Problem. Kein Zweifel. Also Sabalenka hat ja auch die Frage bejaht, ob der Ball von Keys noch schneller sei als der von Serena Williams und Rybakina, gegen die sie ja ebenfalls bei den Australian Open schon gespielt hat. Und wenn Keys on fire ist, dann gibt es eigentlich keine, die sie stoppen kann. Also außer Świątek auf Sand. Aber selbst in Paris war Keys schon mal im Halbfinale. Also trotzdem, ihre größte Chance würde ich noch in Wimbledon sehen. Ich sage letztes Jahr auch schon, wenn die Verletzung nicht kommt, wäre sie absolut eine Titelkandidatin gewesen. Ihre Gesundheit muss mitspielen, das ist jetzt keine Ausnahme gewesen. Also auch hier war ihr Oberschenkel das ganze Turnier über bandagiert. Das ist schon immer wieder so eine Stelle, wo bei ihr mal klemmt. Aber klar, das Potenzial für weitere Grand Slam-Titel hat sie. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, und das ist gut so, es ist jetzt nicht mehr entscheidend bei ihr. Sie wird keine Serien-Grand Slam-Siegerin mehr, da bin ich recht sicher. Aber ihr großer Traum ist in Erfüllung gegangen und sie hat einfach ihren Platz in der Geschichte gesichert.
Aber merkst du das? Wir haben einfach mal wieder so eine richtig neue Story auf der WTA-Tour. Eine neue Spielerin, etwas ist passiert, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und das, finde ich, macht es super interessant auch so. Ja. Merke ich richtig, wie du darüber redest oder was ich noch dazu sagen kann und so. Da ist einfach gerade richtig Leben drin durch diese Geschichte. Noch kurz ein Wort zu Aryna Sabalenka. Würdest du sagen, nur in Anführungsstrichen ein Ausrutscher oder doch mehr? Ich meine, klar, dass die da so geknickt war und dann auch noch mal den Schläger da zertrümmert hat, da hatte ich schon irgendwie auch Verständnis für, weil ich auch weiß, wie sie dann den Schalter wieder umlegen kann. Sie ist dann ja auch rausgegangen danach, hat sich dann da wahrscheinlich noch mal irgendwo ausgelassen, kam dann wieder und war dann im Siegerinterview ja auch schon wieder witzig drauf und hat Späße gemacht und so. Aber das war natürlich bitter für sie. Wie schätzt das bei ihr ein?
Ja, also ich glaube nicht, dass sie das aus der Bahn wirft. Ich sehe das auch wie du. Ich fand das jetzt kein Drama, dass die da kurz den Schläger und danach ist sie rausgegangen, um sich da zu beruhigen und kam dann wieder und hat dann jetzt nicht die Wiesepeterin gespielt. Also sie hat ja auch, glaube ich, gesagt, sie wollte da nicht Kies die Show stehlen, indem sie da noch mehr Drama macht und anfängt zu weinen oder was. Deswegen, glaube ich, war es ganz gut, dass sie reingegangen ist in die Katakomben und vermutlich noch mehr Dinge zerstört hat, vermute ich einfach mal. Ich glaube, ihr Team hat ihr irgendwann auch die Schläger weggenommen, habe ich gehört. Aber wenn Kies so spielt, dann kann sie in einem Tag einfach unbesiegbar sein. Und ich glaube, also Sabalenka ist trotzdem die konstantere der beiden und hat jetzt durch das Finale auch ihr Nummer-1-Ranking für längere Zeit wohl gesichert, weil Świątek hat jetzt unglaublich viel zu verteidigen in nächster Zeit. Und Sabalenka ist auch auf Sand jetzt die Herausforderin, der Druck liegt bei Świątek und danach kommt sowieso wieder ihre Zeit. Also ich mache mir da jetzt wenig Gedanken, beziehungsweise würde mich echt wundern, wenn Sabalenka in dem Jahr keinen Grand-Slam-Titel mehr holt.
Ja. Świątek hast du gerade schon fallen lassen. Auf die beiden Halbfinalistinnen müssen wir natürlich auch schauen. Das machen wir noch. Super gutes Turnier für Paula Badosa. Die hat sich beeindruckend zurückgemeldet. Für Iga Świątek hat es wieder nicht gereicht. Aber trotzdem irgendwie bei ihr, ja, bis auf dieses Match, was sie dann ja verloren hat gegen Madison Keys, ein anderes Gefühl, oder? Weil ohne Satzverlust, wir haben darüber gesprochen, wie souverän sie durchgegangen ist. Und sie hat ja auch eben den Matchball gehabt. Ne? Es hätte auch sehr gut sein können, dass wir hier über Świątek gegen Sabalenka sprechen. Nur, ja, das weiß man eben im Tennis nicht immer, in welche Richtung es dann wirklich kippt. Aber deine Takes nochmal zu Badosa und Świątek?
Ja, dann fange ich kurz mit Badosa an, für die das Halbfinale sicher ein toller Erfolg ist. Ihre Rückenprobleme haben wir ja letztens schon erwähnt. Sie ist jetzt auch zurück in den Top 10, wo sie für mich auch hingehört. Klar, im Halbfinale einer besseren Gegnerin einfach gescheitert mit Sabalenka. War nicht ihre beste Leistung, aber sie hat halt auch nicht die Waffen einer Keys, mit denen sie Sabalenka die Kontrolle entreißen kann. Bei Świątek bin ich ähnlich wie bei Zverev weniger kritisch als schon bei vergangenen Niederlagen. Sie hat ein sehr starkes Turnier gespielt bis dahin und ich fand jetzt nicht, dass sie wie schon in der Vergangenheit bei Hartplatz Grand Slams da ein plötzlicher Leistungsbruch erfolgt ist. Das war einfach eine Spielerin, die ein wenig die Kontrolle entzogen hat. Und das war dann teils schon ein Problem in der Vergangenheit, wenn sie die nicht so hatte. Und dann ist sie auch ein bisschen zusammengebrochen und ist irgendwie komplett von ihrem Spielplan abgewichen. Aber hier, sie war jetzt näher dran am Sieg gegen Keys als Sabalenka sogar. Und da reden wir von der besten Hartplatzspielerin der vergangenen Jahre. Ja, sie hätte es sogar gewinnen können. Du hast den Matchball angesprochen. Es ist natürlich ärgerlich, dass sie dann den bei eigenem Aufschlag nicht nutzen konnte und den Aufschlag sogar mit Doppelfehler dann abgibt. Nur bei dieser Niederlage würde ich echt weniger drauf zeigen, was bei Świątek schief lief. Gibt ein paar Stellschrauben, da kann sie drehen. Nur viel lag einfach an der überragenden Keys. Und die einzige Auffälligkeit, die man beobachten kann, bei 4 ihrer 5 letzten Grand-Slam-Niederlagen hat Świątek den ersten Satz gewonnen und danach trotzdem verloren. Aber trotzdem würde ich auch hier sagen, gegen Keys war das ein bisschen anders als bei den anderen Niederlagen. Sie hat sich hier nicht hängen gelassen und es war wirklich ein Ball, ein Return von Keys, der beim Matchball im Netz landet und sie hätte das gewonnen. Mhm. Also für mich ist es trotzdem daher ein positives Turnier für sie und ja, jetzt geht es dann auch bald Anfang März dann nach Indian Wells, wo sie sich ja pudelwohl fühlt und wenig später folgt die Sandplatzsaison und da führen sowieso alle Wege nur über sie.
Sehr gut, okay. Australian Open 2025, also zumindest erstmal bezogen auf die Herren und auf die Damen in den normalen Feldern, sind jetzt erstmal dann damit durch. Da haben wir, glaube ich, einige Sachen gut analysieren können. Gehen wir noch kurz auf die anderen Konkurrenzen ein, würde ich vorschlagen. Herren-Doppel, wieder so eine interessante Geschichte, denn Heliovaara und Patton haben es tatsächlich geschafft, die haben das Turnier gewonnen. Die haben ja letztes Jahr Wimbledon zusammen gewonnen, da war ich ja vor Ort und habe so zumindest ein bisschen was von dieser Story mitbekommen. Das war schon besonders, Henry Patton als Brite, dass der da ganz oben stand. Jetzt haben sie hier in Australien tatsächlich auch gewonnen gegen Bolelli Vavasori. Das ist eine sehr starke Leistung. Kevin Kravitz und Tim Pütz sind auch an denen abgeprallt, ganz knapp im Match-Tiebreak. Schade, dass die beiden Deutschen da nicht durchgekommen sind. Bei den Damen, Siniakova, okay, das ist ein sehr bekannter Name im Damen-Doppel. Die ist mal wieder ganz vorne, da zusammen mit Taylor Townsend. Die haben sich da durchgesetzt. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, weil du hast mir vorher gesagt, wir können auch noch mal einen Blick werfen auf die Junioren bzw. Juniorinnen. Bei den Junioren hat Henry Bernett aus der Schweiz gewonnen, zu dem wolltest du noch was sagen. Und bei den Juniorinnen war eine Tschechin im Finale, Kristina Penikova oder Penichkova, das ist schwer zu sagen, werden wir vielleicht in der Zukunft klarer wissen, wenn wir sie dann öfter mal in irgendwelchen Interviews hören. Zu den beiden wolltest du vielleicht noch mal eine Kleinigkeit sagen.
Ja, erstmal zur Tschechin, die für die USA spielt. Also ihre Eltern sind Ex-Profis aus Tschechien, aber sie startet für die USA und hat auch den Doppeltitel mit ihrer Zwillingsschwester Annika gewonnen. Mhm. Ich hatte zufällig ein Match von der bei den French Open gesehen und danach auch Sophie geschrieben, weil für die habe ich eigentlich eine Norwegerin gescoutet, aber mir ist ihre Gegnerinnen Penikova deutlich mehr aufgefallen. Die ist noch sehr jung, als ich sie gesehen habe, war sie sogar nur 14, inzwischen ist sie 15 und teilweise auch sicher noch ein bisschen wild mit ihren Schlägen, war ja auch im Australian Open Finale bei den Juniorinnen dann der Fall, da hat sie zu viele Fehler gemacht und deutlich verloren, aber ich finde sie trotzdem eine interessante Spielerin, deren Weg ich weiter verfolgen will. Und zum Junioren-Champion Henry Bernett, genau, eben erst 18 Jahre geworden und klar, hier sind die Gemeinsamkeiten mit Federer halt auffällig. Also damit meine ich jetzt nicht, dass beide Schweizer sind, das wäre ein wenig lahm allein, aber beide haben ja sogar oder trainieren beim TC Old Boys Basel, also der gleiche Verein, auch ihr Spiel weiß so ein bisschen ein paar Ähnlichkeiten auf, ist jetzt nicht die gleiche Eleganz, aber Bernett geht auch mal ans Netz vor, hat einen sehr guten Aufschlag, spielt vor allem halt auch die einhändige Rückhand wie Federer, was man heute ja kaum noch sieht. Und ja, manche sagen sogar, ihre Stimme klingt fast gleich, wo ich aber das Gefühl habe, das sagen jetzt eher nicht deutschsprachige Menschen, weil vielleicht wegen des leichten Akzents, also ich höre da schon Unterschiede. Nur Federer war wenig überraschend auch klug genug, schon vor dem Start der Australian Open Bernett in sein Team zu holen von On, wo er ja Miteigentümer ist und auch Shelton Swiatek von Secca im Team hat unter anderem. Also ich bin sehr gespannt, was dem seine Zukunft bringt, aber es ist sicher auch ein Name, den man im Auge behalten sollte.
Werde ich jetzt, glaube ich, auch mal machen, nachdem du das so rausgestellt hast. Vor allen Dingen, wenn da so Federer-Vergleiche aufkommen, muss man mal schauen. Zumindest gut, so einen Namen hier dann mal gehört zu haben in diesem Format. Und damit sind wir durch. Damit sind wir am Ende dieser dritten Australian Open-Folge. Wir hoffen natürlich, dass euch das wieder eine Menge Spaß gemacht hat. Ich fand das Turnier wirklich interessant. Klar, ist auch immer schön, wenn ich als Kommentator mit dabei sein darf, aber ich finde, es sind auch einfach gute Stories mit dabei gewesen. Und es ist es so, hier bei uns bei CrossCourt, ich meine, wir haben natürlich viel zu tun gehabt, auch über die Feiertage, über Weihnachten, Silvester, Neujahr und so weiter mit den Nadal-Folgen. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir melden uns dann im Zusammenhang mit Indian Wells wieder zurück, also so Mitte März ungefähr. Aber diese Spezialfolgen sind vielleicht wunderbar, um diese Pause mal so ein bisschen aufzufüllen. Ihr könnt euch 3 Folgen zu Rafael Nadal anhören, wie ihr mittlerweile mitbekommen haben könntet, solltet, wie auch immer, falls ihr das noch nicht gehört habt, das könnte sich lohnen. Da haben wir ja auch schon positives Feedback zu bekommen. Oder auch, Stefan, ich meine, die von Federer, das geht ja um seine Karriere, ne? Wir haben ja auch 3 über Roger Federer gemacht. Die kann man sich eigentlich auch immer noch mal wieder anhören, wenn man Langeweile hat.
Ja, definitiv. Und Steffi Graf-Folge gibt es ja auch noch. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Aber klar, es sind jetzt schon längere Folgen, aber wir haben viele Kapitel und entsprechende Timecodes in den Shownotes vermerkt. Also so könnt ihr dann eigentlich immer, wenn ihr ein Kapitel mal stoppen müsst, dort wieder einsteigen, wo ihr aufhören musstet. Und klar, also sei es jetzt die Nadal-Folge, die ist jetzt vielleicht nichts für Nadal-Hater. Aber an sich haben uns ja auch schon Leute geschrieben, hey, also ich bin kein Nadal-Fan und mir hat sie trotzdem gefallen. Also deswegen hoffe ich schon, dass es für die meisten von euch was ist. Und ja, genau, du hast es angesprochen, nächste Folge bei uns ist Mitte März geplant. Ich will jetzt nicht ganz ausschließen, dass da mal eine Sonderfolge dazwischen folgt, falls ein Interview reinschneit. Ich kann nichts versprechen, einfach mal schauen. Also schadet nicht, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, falls ihr das tut. Jo, und ansonsten war es das für heute.
Ja, das ist doch wunderbar. Dann kann ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir uns natürlich weiterhin über Bewertungen freuen und auch über Kommentare unter den Folgen. Das hat es in der Vergangenheit ja 1-2 Mal gegeben. Das finden wir sehr gut, wenn es dazu kommt. Macht das ruhig gerne mal. Und genau, dann haben wir alles eigentlich mit reingegeben und freuen uns dann auf die nächste Folge, wann immer die auch genau sein wird. Auf jeden Fall Mitte März, vielleicht schon einen Tick früher. Stefan, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.